Scheiß auf deine Kindheit. Der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft bestimmen. Lass dich inspirieren von Menschen, die trotz schwieriger Kindheit ihren eigenen Weg gegangen sind. Viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Podcast Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast. Kennst du das Gefühl, immer irgendwie anders zu sein, zu viel zu denken, zu viel zu fühlen und trotzdem nie wirklich zu verstehen, warum? Manche Menschen tragen diese Frage jahrzehntelang mit sich, bis sie irgendwann gar nicht mehr wegschauen können. Mein heutiger Gast heißt Nicola und sie weiß genau, wie sich das anfühlt. 2013 zog ihr Körper die Reißleine mit einem Burnout und 3 Jahre später begann sie eine Ausbildung zum Coach für Hochbegabung und Vielbegabung. Und mit dieser Ausbildung kam ein Thema immer wieder hoch, das sie eigentlich gar nicht gesucht hat, nämlich ihr eigenes. Sie stieß immer wieder darauf und immer wieder, bis sie schließlich selbst hinschaute und es schwarz auf weiß hatte. Nicola ist nämlich selbst hochbegabt. Seit 2017 begleitet sie als Coach Menschen, die hochbegabt und hochsensibel sind und die oft erst im Erwachsenenalter verstehen, warum sie nie so richtig ins Schema gepasst haben. Die Folge ist für alle, die schon immer gespürt haben, da ist mehr in mir, als bisher raus durfte. Herzlich willkommen, liebe Nicola, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch mit dir. Herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr und danke, dass ich hier sein darf.
Nicola, dann starten wir schon mal mit der ersten Frage, die ich allen Gästen stelle. Sag mal, wie war das bei dir? Was hast du denn in deiner Kindheit erlebt, was ausgemacht hat, dass du später als Erwachsene Schwierigkeiten hattest?
Also ich glaube, es waren ganz viele verschiedene Dinge, ne? Also wenn wir jetzt mal das Thema der Hochsensibilität oder auch das Thema Hochbegabung nehmen, das hat keiner erkannt. Und ich glaube, das ist somit eins der Themen, ne? Wenn man eben nicht gesehen, gespiegelt wird, erkannt wird in dem. Und ich hatte schon immer, ich wollte keine Strumpfhosen anziehen im Kindergarten. Ich fand das fürchterlich, diese kratzigen Dinger oder alles, was irgendwie kratzte und war aber auf der anderen Art und Weise total selbstständig. Ich wollte mir selber meine Sachen aus dem Kleiderschrank holen. Da war ich 3, wollte mich selber anziehen. Also auch sehr eigenständig. Also immer ein bisschen anders als andere. Und ich würde sagen, bis ich in die Schule kam, war ich ein sehr offenes und glückliches Kind. Also was ganz viel Freude ausgestrahlt hat und ja, doch schon sehr happy war und sehr lebendig und kam halt dann in die Schule. Bin aber erst, das muss man dazu sagen, ich bin von Ende Juni und das heißt, damals war es so, dass man bis Ende Juni, also Kinder, die Ende Juni, bis Ende Juni geboren wurden, noch eingeschult wurden. Das hat sich ja jetzt heute geändert. Heute ist bis Ende September. Und dadurch, dass ich aber sehr klein und schlank war, musste ich halt eben zu dieser Schuleingangsuntersuchung und der Psychologe hat gesagt, die muss auf jeden Fall in die Schule. Die ist ganz pfiffig, also ne, bitte nicht warten. Und dann waren wir aber bei der Ärztin und die hat gesagt, auf gar keinen Fall. Die kann ihren Schulturnister nicht tragen, die darf noch ein Jahr im Kindergarten bleiben. So. Und ich glaube, damit fing es schon an. Ich habe mich richtig auf die Schule gefreut. Also es war wirklich so, ich gedacht habe, also kann ich mich heute noch daran erinnern. Und dann war aber eben klar, nein, ich darf noch bleiben. Und all meine Freunde sind aber in die Schule gegangen. Ja, das heißt, ich durfte dann zurück in den Kindergarten oder noch ein Jahr im Kindergarten bleiben und bin da schon sehr wenig hingegangen. Also meine Mutter, weil ich irgendwie nicht hin wollte, hat mich dann schon auch zu Hause gelassen. Und dann bin ich in die Schule gekommen und das erste Schuljahr ging noch und dann fingen letztendlich die Schwierigkeiten schon an, dass ich auch unglücklich war, nicht so gerne in die Schule wollte und mich irgendwie anders gefühlt habe. Also ich habe Freunde gehabt, darum geht es gar nicht. Aber ja, ich sag mal, in der zweiten Klasse haben wir eine neue Lehrerin bekommen. Das passte nicht so ganz. Also ich habe noch nie Ablehnung, sage ich mal, in dem Sinne vorher erfahren. Und da war es das erste Mal, dass ich wirklich auch von Lehrern oder von jemandem, ich sag mal, noch im Kindergarten hatte ich es nicht, aber von einer Institution eben, von einem Erwachsenen eben auch wie eine Art Ablehnung gespürt habe. Und da hatte ich schon einen Moment, dass ich irgendwann gesagt habe, so, ich komme hier nicht mehr hin. Ging natürlich nicht, weil es gibt ja die Schulpflicht. Ja, da muss man hingehen. Und Ich weiß, dass ich auch gerade in der 4. Klasse, dann haben wir wieder eine neue Lehrerin gekriegt, die für mich selber persönlich, wo es noch schwieriger, also ich sag mal, dass es nicht gematcht hat, war. Und da war ich schon sehr unglücklich, muss ich sagen. Und letztendlich hat sich das so mit jedem Schuljahr, was weiterging, eben fortgesetzt. Ne? Ich bin ja dann auf die Realschule gegangen. Also all meine Freunde aus der Schule gingen alle aufs Gymnasium. Ich war nur vielleicht geeignet für die Realschule. Und war natürlich wieder, wenn man das Thema Hochbegabung nimmt, was natürlich überhaupt gar keinen Platz oder Raum hatte und niemand irgendwie auf die Idee gekommen wäre, dass das sein könnte, war ich natürlich in einem Setting, wo man eben gar nicht in dieser Geschwindigkeit lernen kann, wie ich es ja eher gebraucht hätte. Und es war irgendwann so, dass ich in der 7. Klasse war, dass ich wirklich in die Schulverweigerung komplett gegangen bin. Also ich habe dann irgendwann mal vereinzelt angefangen, mit einer Freundin blau zu machen. Dann sind wir nicht gegangen und das hat irgendwann ist es komplett eingerissen. Also ich habe mich auch immer unwohler gefühlt und habe mich auch in meinem Klassenverbund wirklich sehr unwohl gefühlt. Und ich würde sagen, da noch deutlicher gespürt, dieses Anderssein, anders fühlen, auch Pubertät, sage ich mal, als das anfing, ne? Dass ich immer mir schon ganz andere Gedanken gemacht habe. Oder über viel, weiß ich nicht, wo andere viel leichter mit umgegangen sind, immer tiefer über irgendwas nachgedacht habe, gegrübelt habe. Und ja, und genau, dann fing es wirklich an, dass ich schon auch depressive Phasen hatte, würde ich sagen. Also was dann auch, was ich heute rückblickend, also ich habe irgendwann noch Tagebücher gehabt aus der Zeit und gedacht habe, mein Gott, ne? Also wenn man das liest und ich kann mich natürlich auch noch daran erinnern, wie ich mich gefühlt habe, bis hin, dass ich Momente hatte, dass ich auch gesagt habe, dass ich gar nicht mehr leben möchte. Ne? Also das war schon, damals gab es das psychologische Netzwerk, sage ich mal, in der Form ja noch nicht, wie es ja heute, möglich ist oder Anlaufstellen. Ne? Ich musste dann die 7. Klasse wiederholen, weil ich einfach so viel gefehlt habe, dass ich natürlich teilweise gar keine Klassenarbeiten mitgeschrieben habe. Und die ich mitgeschrieben habe, die waren entsprechend schlecht, weil ich natürlich den ganzen Stoff nicht mitgekriegt habe und habe dann die Klasse letztendlich wiederholt und bin dann die letzten Jahre auf der Realschule, ja, da irgendwie habe ich mich so ein bisschen durchgemogelt und war so viel da, wie man sein musste, um das zu bestehen und habe aber auch viel gefehlt. Ne? Also die Schulzeit habe ich nicht schön in Erinnerung. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil gerade, ne, ich meine, ich glaube, das ist eh ein Thema, Pubertät, dass man Konflikte haben kann. Ja, und die habe ich immer wieder mit Lehrern eben auch gehabt, Auseinandersetzungen halt. Und weil das ist auch nochmal zum Thema Hochbegabung, wenn Dinge für jemanden keinen Sinn ergeben, ja, wenn man sagt, was ist das für ein Quatsch? Ja, dann fängt man an zu diskutieren. Die Lehrer hatten aber natürlich keine Lust auf Diskussion. Dann war man aufmüpfig und naja, also das war, sag ich mal, meine Schulzeit, die mich schon sehr stark geprägt hat und natürlich auch sehr stark in meinem Selbstbild geprägt hat. Also für mich war ich, bis diese ganzen Themen erstmal aufkamen, für mich war ich ein unmöglicher, schwieriger, pubertierendes Mädchen und habe auch gedacht, meine Eltern, was die mitmachen mussten. Heute verstehe ich, all das, was da passiert ist, waren ja meinerseits nur Hilferufe, weil ich einfach überhaupt nicht am richtigen Ort war, in einem Setting war, was gar nicht zu mir gepasst hat und wo mich einfach auch gar keiner gesehen hat, in meinen Bedürfnissen, in meinem Sein, in meinen Talenten. Und dadurch natürlich auch selber gar nicht wusste, wer bin ich überhaupt oder was kann ich überhaupt? Und er das Gefühl hatte, immer eher, ja, das nicht so wirklich intelligent zu sein. Ja, also nicht so richtig ins System zu passen, sagen wir es mal so. Genau.
Das ist ja spannend, weil wir glauben ja, also das ist ja so der allgemeine Gedanke da draußen, ne? Wenn jemand hochbegabt ist, vielbegabt, dann schreibt er gute Noten, dann überspringt er eine Klasse, dann hat er keine Probleme zu lernen und der weiß immer alles direkt und kann sich alles gleich merken, ne? Also das ist so das Bild, was ich hatte von Hochbegabung, habe aber auch durch eigene Erfahrung festgestellt, dass das gar nicht so ist, weil diese Kinder werden dann einfach schwierig, weil die einfach nicht in das System passen, ne? Und dann können die irgendwann auch nicht mehr die Leistung bringen, die sie gerne bringen wollen. Also ich würde es vielleicht auch mal Bore-out nennen, ne? Es wird irgendwann langweilig, dann hast du keinen Bock mehr. Statt Burnout, Bore-out, also Langeweile-out, Langeweile aus. Wie waren das dann? bei dir, weil ich meine, das war ja wirklich eine schwierige Zeit. Wie hast du das denn dann hingekriegt, einen Ausbildungsberuf zu bekommen? Wie hast du die Zeit so überstanden?
Ja, ich habe dann ging es natürlich irgendwann zum Ende der Schule darum, wie geht es denn für mich weiter? Und für mich war klar, also eigentlich wollte ich Erzieherin werden. Das war der, also ich hatte mein Praktikum damals im Kindergarten gemacht, habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Und ich habe mich aber dann informiert, wie die Konstellationen sind. Und dann war klar, man bekommt eben in der Erzieherausbildung, weil es eine schulische Ausbildung ist, die ersten 3 Jahre gar kein Geld, sondern erst im 4. Jahr. Und da war für mich klar, okay, mache ich nicht, weil ich mit 18 ausziehen wollte. Also ich bin da mit 18, mit 7 eingeschult worden, ein Jahr wiederholt. Also wurde ich 18, als ich mit der Schule fertig war. Und weil es auch immer wieder Konflikte auch zu Hause gab, ja, war für mich klar, ich möchte gerne ausziehen mit 18, möchte auf eigenen Beinen stehen. Und dann habe ich geguckt und dann war, ich glaube, bei uns an der Schule damals eine Stellenausschreibung als Zahnarzthelferin bei einer Zahnarztpraxis um die Ecke. Und ich hatte mich immer für medizinische Dinge interessiert. Also da sieht man auch, ich habe mit 10 Jahren, hat meine Mutter so ein Lexikon gehabt über Krankheiten. Das habe ich gelesen, weil ich das total spannend fand. Also ich meine, das sind so Sachen. Also auch für Eltern, wenn man natürlich eben nicht aus dem Akademikerhaushalt kommt. Ein Akademikerhaushalt sieht sowas, aber wenn man eben, ich sag mal, aus einer Arbeiterfamilie kommt, sind das Dinge, die untergehen können und die sind auch selbstverständlich. Ne? Also wenn man das selber in sich, sage ich mal, seine eigene Hochbegabung eben nicht erkannt hat. Ne? Deswegen sage ich auch immer, wenn das Elternteil die eigene Tür nicht aufmacht, ne? Habe ich auch damals gesagt, wenn ich meine Tür nicht aufmache, mache ich die Tür für mein Kind nicht auf. Also man muss das selber, man muss auch selber bei seinen Themen natürlich hinschauen. Und ich glaube jetzt nicht, dass meine Eltern die haben mich immer für pfiffig gehalten, aber die haben jetzt nicht gesehen, da könnte irgendwie, ja, weiß ich nicht, mehr hinterstecken. Ne? Aber dann habe ich gedacht, gut, was mache ich jetzt? Das ist eine Zahnarzthelferin, das ist eine kaufmännische Ausbildung, hat mit Medizin zu tun. Kaufmännisch ist immer gut. Könnte ich auch später Teilzeit arbeiten. Ich mache das jetzt einfach. Dann habe ich mich einfach da beworben, habe auch sofort die Zusage gekriegt. Und das war, also ich habe damals meinen ersten Chef, bei dem ich war, ja, der war Choleriker. Und das war eine ganz schwierige Konstellation, weil ich war schon auch angepasst, aber nur bis zum gewissen Punkt. Also wenn irgendwann der Punkt erreicht war, dass meine Grenzen dann so weit überschritten werden, habe ich schon auch einfach meinen Mund aufgemacht. Da war ich eben nicht so ganz brav und angepasst und wie gesagt, ich war damals 18 und der hat immer Fräulein zu mir gesagt. Das fand ich dann vom Patienten. Oh. Und hat mich dann auch wirklich angemeckert und dann gab es Situationen, dann weiß ich nicht, habe ich auch das Besteck genommen und dann hingeschmissen und bin dann einfach rausgegangen und musste wirklich von 10 rückwärts 10 und bin wieder rein. Und also ich habe mich wirklich mit ihm auseinandergesetzt. Das kannte er wahrscheinlich eben auch nicht. Ne? Das ist, auch wenn ich eben natürlich diese hohe Sensibilität da ist, war eben trotzdem dieses, nee, hier ist einfach Feierabend, jetzt ist mal hier Schluss. Und dann bin ich aber irgendwann, habe ich nach einem Jahr die Ausbildungsstelle gewechselt, weil ich gesagt habe, das funktioniert nicht. Aber für mich war total wichtig, ich möchte den Abschluss haben. Also ich wollte die Ausbildung nicht abbrechen, sondern ich habe gesagt, ich muss eine Ausbildung in der Tasche haben. Und genau, dann habe ich gewechselt und habe das Glück da gehabt, wirklich, dass also es war ein Chef und eine Chefin und meine Chefin hat dann damals zu mir gesagt, so, Nicola, ich stelle Sie ein, aber die Noten müssen besser werden. Ich weiß, Sie können mehr. Und ich glaube, das war wahrscheinlich die erste, die so ein bisschen nicht gesagt hat, ich bin faul oder irgendwas, sondern die hat gesehen, okay, die könnte mehr und dann machen wir was draus. Und dann hat die sich zwischendurch mit mir hingesetzt und hat einfach geübt. Man hat die mit mir, also gar nicht viel, also wirklich klein. Und das kleine Üben hat aber einen riesen Effekt gehabt. Ich habe einfach gute Noten geschrieben. Und das kannte ich eben aus der Schulzeit nicht, weil, da sind wir beim ganz wichtigen Punkt, auch ein hochbegabter Mensch muss lernen zu lernen. Ne? Meistens am Anfang gehen die Dinge einfach. Ja? Und irgendwann kommt aber ein Punkt, wenn man einfach, ich sag mal, ja doch deutlich mehr lernen muss, oder weil der Umfang größer wird, wo auch eben ein hochbegabtes Kind eben auch lernen muss. Oder aber man muss natürlich kontinuierlich in der Schule sein. Jetzt hatte ich ja beides nicht. Ich habe nie Hausaufgaben gemacht, ich habe nie gelernt und dann war ich auch sehr selten in der Schule. Da muss man sich überlegen, wird schwierig, da, dass dann wirklich ein gutes Ergebnis bei rauskommt. Und dann hat die mit mir geübt und dann habe ich gute Ergebnisse gehabt. Und dann war, da ist das erste Mal in mir aufgekommen, dass ich gedacht habe, okay, wie möchte ich denn weitermachen? Also ich habe gemerkt, der Beruf, den finde ich langweilig. Und dann habe ich auch gemerkt, durch dieses, das, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen in Richtung Bore-out, du machst immer das Gleiche. Und ne, dann habe ich auch gemerkt, ich werde irgendwann, wenn das zu routiniert ist, werde ich auch träge. Also ich merke, da war einfach gar keine Freude dabei. Ne? Also es gab schon spannende Dinge, aber dieser tägliche Ablauf, sage ich mal, als Zahnarzthelferin, hat mich jetzt nicht, hat nicht die Begeisterung in mir hervorgerufen. Und dann, genau, habe ich eine Arbeitskollegin gehabt damals, die studiert hat nebenbei und die hatte auch ihr Fachabi nachgemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das ja auch noch eine Idee. Und dann habe ich wirklich überlegt, was möchte ich denn machen? Mensch, ich wollte eigentlich Erzieherin machen, also mache ich nach der Ausbildung mein Fachabitur im sozialen Bereich. Und da war ich genau in meinem Element, muss ich sagen. Also habe dann, da hatte ich Unterricht, also in Erziehungswissenschaften, in Pädagogik, in Soziologie, Psychologie, und da war es einfach super. So, hab ich gedacht, wunderbar. Ich habe meinen Platz gefunden, und dann wollte ich erst Sozialpädagogik studieren und nach dem Haupt, nicht nach dem Hauptstudium, wie heißt, nach dem Grundstudium dann in Richtung Psychologie gehen. Und dann war es aber leider so, dass ich keinen Studienplatz in der Nähe bekommen habe, sondern in Düsseldorf, und das kam damals für mich nicht in Frage. Also es ist jeder, der jetzt sagt, Mensch, du wohnst in Essen, warum fährst du nicht nach Düsseldorf? Ich bin aber dahin gefahren, habe mich matrikuliert und bin 2 Stunden pro Strecke gefahren. Und da habe ich gedacht, gut, das sind vielleicht 2 Wochen. Und dann weiß ich, kenne ich mich gut genug, dann gehe ich da auch wieder nicht hin. Ja, und dann habe ich mich entschieden, BWL zu studieren, also in eine ganz andere Richtung zu gehen. Und ja, habe nach sehr kurzer Zeit festgestellt, okay, das könnte ich wahrscheinlich, aber ich habe ja nicht gelernt zu lernen. Ne? Ich meine, das in der Ausbildung war ja noch ja, reduziert, aber da gemerkt, okay, um das zu schaffen, mein Gott. Ich habe eine Klausur mitgeschrieben. Ich hatte, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so viel gelernt und bin durchgefallen. Aber muss man auch wieder dazu sagen, ich war nie in den Vorlesungen, weil ich die total langweilig fand. Also mich hat das Thema gar nicht interessiert. Ne? Das ist wieder das, was ich auch mal sage, wie wichtig es ist, am richtigen Ort und am richtigen Platz zu sein. Also dass man etwas tut, was zu einem passt, zu den eigenen Talenten passt, zur Persönlichkeit halt passt. Ja, und dann, ich meine, ich hatte ja zum Glück die Ausbildung in der Tasche, und dann bin ich damals, habe ich das abgebrochen und gesagt, das möchte ich nicht weitermachen, das ist es nicht. Und habe dann bei ePlus angefangen zu arbeiten, im Kundenservice. Und das war eine ganz spannende Zeit. Also mir war auch ganz schnell klar, das ist es auf Dauer auch nicht. Ne? Man hat zwar sehr unterschiedliche Anfragen, also es ist nicht, dass man immer, sag ich mal, die gleiche Art von Gesprächen mit den Kunden führt. Aber trotz alledem habe ich schnell auch gemerkt, okay, irgendwas fehlt mir da, ich möchte gerne mehr machen. Und ja, und dann habe ich mich wirklich nochmal entschieden, nur für den Abschluss, dass ich nochmal berufsbegleitend BWL studiere. Ja, und das war ein harter Weg, muss ich sagen, weil es mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und habe das 4 Jahre berufsbegleitend gemacht, habe meinen Abschluss dann auch in der Tasche gehabt, und es war auch nur für den Abschluss. Also ich finde das auch nochmal ganz wichtig zu sehen, was das für eine Energie ist, ob ich etwas tue, was meinen Talenten entspricht, was mir Freude macht, wo mich das Thema interessiert, oder ob man etwas berufsbegleitend macht, wo man nur sagt, ich will den Abschluss haben, um eben weitere oder bessere Möglichkeiten haben, weiterzukommen halt, ne, oder einen besseren Job danach zu finden. Ja, also das war sehr viel Krummes drin. Da sind wir aber auch wieder beim Thema Scanner-Persönlichkeit. Deswegen finde ich das auch spannend, wenn ich mit Menschen arbeite, die eben nicht so diesen klassisch geraden Lebenslauf haben, die ja häufig eben nicht so einen guten Standpunkt in unserer Gesellschaft haben. Es geht ja darum, Mensch, entscheide dich doch mal für eine Sache und nicht Hü und Hott. Warum kannst du nicht einfach mal geradlinig laufen? Und gerade eben Menschen, die eben vielseitig sind oder vielseitige Interessen haben, haben ganz häufig eben auch einen bunten Lebenslauf und unglaublich viele Fähigkeiten. Das ist ja die gelebt werden wollen halt, ne?
Jetzt hast du ja, du hast ja jetzt vielbegabt, hochbegabt und
Hochsensibel.
Scannerpersönlichkeit und
Ja.
hochsensibel genannt. Kannst du mal die
Ja.
Unterschiede erklären für die Hörer, falls sie das nicht kennen?
Genau. Also bei Scannerpersönlichkeit und Vielbegabung ist das Gleiche. Also das ist nur eine andere Begrifflichkeit. Das sind Menschen, die eben vielseitig interessiert sind, die ja in ein Thema tief eintauchen, Und sobald sie das durchdrungen haben, kommt das nächste Thema. Ne? Also das macht auch dieses, was für Eltern vielleicht manchmal schwierig ist, so, nein, jetzt fängst du mit dem Hobby an, jetzt kommst du mit dem Hobby, warum machst du denn nicht mal das eine einfach zu Ende? Und es ist aber einfach eben, es hat vielleicht fürs Außen eine Sprunghaftigkeit, aber es geht genau darum, das, was ich gerade gesagt habe. Man hat ein Thema, hat das verstanden und dann ist das in Ordnung und dann kommt halt einfach ein neues Thema. Das sind Menschen, die ganz häufig fünf Bücher gleichzeitig lesen, ja, die sich für ganz viele verschiedene Sachen interessieren. Und auch, sag ich mal, für ein BWL-Studium und im sozialen Bereich und sich letztendlich alles vorstellen können. Aber ganz wichtig ist natürlich auch, das kennenzulernen. Ne? Also, ich meine, gerade wenn man, sag ich mal, eine hohe Vorstellungskraft hat, kann man sich ja auch, wenn man das hört, denkt, mein Gott, das hört sich total toll an. Aber es ist ja immer wichtig, auch zu gucken, wie sieht ein Beruf, sage ich mal, im Alltag aus? Also was beinhaltet das zusätzlich? Ne? Also das wäre so einmal das in Richtung Vielseitigkeit. Und es ist bei den Menschen ganz häufig so, dass sie sagen, boah, ich habe nichts, die suchen einfach ihre Expertise. Ne? Die haben immer das Gefühl, ich kann viel, aber eigentlich kann ich nichts, ne? Weil nichts dabei ist, wo sie in einem Bereich total hervorstechen. Und genau, beim Thema Hochbegabung ist es so, dass wir hier in Deutschland eben sagen, ab einem IQ von 130 ist ein Mensch eben hochbegabt. Und das beinhaltet eben, ja, nicht nur das Kognitive, also ich meine, klar, das kann man im Test, sieht man eben die kognitiven Fähigkeiten. Na, also dieses Hochbegabte hat ein vernetztes Denken, der denkt immer vielschichtig, der geht in die Tiefe in Themen. Und das beim Thema Hochbegabung gehört aber eben auch dazu, eben nicht nur mehr zu denken, sondern auch mehr zu fühlen und mehr zu wollen. Das sind ganz häufig Idealisten, ja, die auch nur eine Tätigkeit machen können, die für sie einen Sinn ergibt. Ja, es muss, die können nicht einfach, sag ich mal, den kann man jetzt nicht irgendwo hinstellen, irgendwas machen. Wo sie eben keinen tieferen Sinn drin sehen. Und ja, ich sag mal, Kinder können ganz früh schon sprechen, die stellen ganz andere Fragen, die fühlen sich ganz häufig zu älteren Kindern hinzugezogen. Deswegen ist auch das Thema Klasse überspringen. Ein hochbegabtes Kind oder ein hochbegabter Mensch kann innerhalb von kürzerer Zeit viel mehr Informationen verarbeiten. Also das heißt, dieses schnellere Denken, das heißt, von der Schulform her oder vom Lernen her braucht man einfach weniger Zeit, um das ganze Wissen zu durchdringen oder durchzugehen. Und genau diese Wiederholung, was wir im klassischen Schulsystem ja haben, ich sag mal, diese permanente Wiederholung führt eben dazu, dass Kinder eben genau ins andere gehen, sage ich mal, dann in die Minderleistung rutschen oder einfach schlechtere Leistung bringen oder ins Underachievement. Durch diese Langeweile halt, ne? Dass eben nicht mehr die Leistung gezeigt wird, sondern eben Minderleistung gezeigt wird. Und das Thema Hochsensibilität gehört mit zur Hochbegabung dazu. Also es ist eben nicht nur dieses mehr Denken und mehr Aufnehmen, sondern es ist auch die Reizaufnahme. Also eben das heißt, viel mehr Reize zu verarbeiten über die Augen, übers Fühlen, übers Riechen, also all was mit dazugehört. Hochsensibilität heißt eben einfach, dass man im Gehirn eine größere Reizoffenheit hat als ein Normalsensibler. Das heißt, man muss am Tag deutlich mehr Reize verarbeiten als jemand, der normalsensibel ist. Hinzu kommt, was wichtig ist, eine Hochsensibilität kann angeboren sein, also kann vererbt werden, genau wie eine Hochbegabung wird auch vererbt. Und die Hochsensibilität kann aber eben auch aus Trauma entstehen. Also
Ja.
das ist ganz wichtig. Ne? Und es ist, glaube ich, auch ganz häufig eine Kombination, würde ich sagen. Ne, man ist dann, ich sag mal, wenn die Hochsensibilität durch Trauma entsteht, hat man immer diese Hab-Acht-Stellung. Ne, man ist ja immer so, man ist mit seinen Fühlern immer im
Genau,
Außen.
Neurozeption, ne? Immer im
Genau,
Außen.
das hat aber ein Hochsensibler auch. Ne? Also ein Hochsensibler hat halt immer auch, ist immer eine Offenheit da. Und das heißt, wenn man dann irgendwie ins Einkaufszentrum geht am Samstag, und da ganz viele Leute unterwegs sind und es einem vorher noch total gut ging und man weiß auch, es wird voll und es wird wuselig und trotz alledem ist man danach groggy, weil man sich nicht in dem Sinne schützen kann. Ja, man darf da einfach lernen, ich gehe am Samstag nicht in ein Einkaufszentrum, das mache ich einfach unter der Woche. Und es können auch Familienfeiern oder was auch immer sein. Ne? Es kann zu viel Lautstärke sein, was eben schwierig ist. Es kann aber auch genauso gut sein, wenn man in einen Raum kommt und da einfach viele Menschen sind und da hat es irgendwie vorher einen Streit gegeben, dass man den Streit schon einfach wahrnehmen kann, ne? Und wie die, ich sag mal, miteinander ganz normal umgehen, weiß man genau, okay, irgendwas ist hier, irgendwas stimmt nicht. Und dafür ist natürlich total wichtig, wenn ich aber nie gelernt habe, meinem Gefühl zu vertrauen. Also wenn ich das in meiner Kindheit nicht gelernt habe, weil meine Eltern nicht offen damit umgegangen sind, wenn es einen Konflikt gab, sondern man eher so ein bisschen, ich sage immer so schön, den Teppich hoch, alles unter den Teppich gekehrt hat, dann ist das für Kinder ganz, ganz schwer zu lernen, ihrem Bauchgefühl oder ihrer Intuition zu vertrauen. Und das macht auch nochmal, würde ich sagen, dieses, man ist dann immer viel im Außen, weil man sich ja mehr auf die Meinung des Außen verlässt als auf die eigene Meinung, weil man es eben nicht gelernt hat, ne? Wenn man, oder auch wenn man als Kind, und das ist eben auch bei hochbegabten Kindern so, die nehmen was wahr, die stellen Fragen und auch teils Fragen, wo sie eben Erwachsene mit überfordern und dann kommt ja, was weißt du denn schon? Was kommst du denn da an? Also das ist ja noch gar kein Thema. Und das führt aber eben dazu, na, ich meine, so ein Kind ist ja nun mal auf die Meinung von Erwachsenen angewiesen. Und es führt eben dazu, dass es nicht lernt, der eigenen Intuition und dem eigenen Gefühl zu vertrauen. Und das macht ganz, ganz viel. Also es macht total viel für den weiteren Lebensweg. Also Partnerwahl, Berufswahl, letztendlich alle Entscheidungen, die ich treffe, hängen ja damit zusammen, wie gut bin ich mit mir selbst verbunden, wie sehr vertraue ich meinem eigenen Gefühl und auch Gefahrensituationen. Ne? Wenn man dann vielleicht einen Impuls hat und denkt, ach Quatsch, ne, jetzt stell dich nicht so an. Ne? Wenn man das aus der Kindheit kennt oder ne, man ist irgendwie zu empfindlich oder wie auch immer, das, was eben bei einer Hochsensibilität ja sein kann und auch eben diese feineren Antennen haben, also gerade Kinder haben das durchaus. Dann ist das einfach ein ganz großes Problem. Ne? Also gerade fürs weitere Leben, Pubertät, Erwachsenwerden und
So wie das bei dir dann auch war, ne? Das ist ja
ich
immer
kenne das
wieder eine
auch natürlich.
Herausforderung gewesen, ne?
Absolut. Und es ist immer dieses, das Verrückte ist, ich kenne ganz, ganz viele Situationen, wo ich einen Impuls habe und und dann kommt aber der Kritiker in einem und sagt, woher sollst du das denn wissen? Ne? Da kommt genau das. Und dann kommt der Verstand und man entscheidet dann etwas aus dem Verstand heraus, weil die Argumentation da ist. Und es gibt so viele Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, wo ich denke, oh mein Gott. Also ich wusste letztendlich auch schon sehr früh, in welche Richtung ich gehen möchte und habe dem aber einfach gar nicht vertraut. Ne? Oder bin dann eher einen unteren Weg gegangen. Also wie das Thema Zahnarzthelfen, weil ich überlegt habe, okay, die Ausbildung kann auch jemand mit dem Hauptschulabschluss machen, dann muss ich vielleicht nicht so viel tun, dann schaffe ich das auch, weil ich mir ja selber gar nicht zugetraut habe. Ich habe von mir jetzt nicht gedacht, dass ich irgendwie ein Abitur oder ein Studium oder irgendwas dergleichen schaffen kann.
Sag mal, wann hast denn du beschlossen? Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du beschlossen hast, so, jetzt ändere ich was, jetzt muss ich was tun und muss mal hier mit meiner Vergangenheit, da muss ich mal aufräumen, da muss ich mal hingucken und jetzt bringe ich mal ein bisschen Struktur da rein.
Ja, also diese Momente gab es schon immer. Ich würde sagen, ich hatte schon immer ein gewisses Bewusstsein für meine Themen und habe mir auch Unterstützung geholt oder auch darüber gesprochen. Und ich würde sagen, es gab so das erste Mal den Punkt nach meiner Ausbildung. Da war ich ja dann auch, ne, bin im sozialen Bereich, habe mein Fachabi gemacht. Da war ich auf einem Weg und bin dann aber wieder eingebrochen, weil ich eben nicht, ich stand ja nicht auf stabilen Beinen. Also oder auf stabilen Füßen. Ich war einfach noch viel zu wackelig, weil ich viel zu wenig meiner Intuition vertraut habe. Und alles, was ich beruflich danach gemacht habe, war jetzt nicht komplett falsch. Also ich habe lange, bis zu meinem Burnout, habe ich als Personalreferentin und in der Personalberatung gearbeitet. Da war auch ganz viel gut von, aber eben auch ganz viel, was nicht passte. Und ich würde sagen, der wirklich richtige Change war mein Burnout. Also weil hatte die Fähigkeit, trotz meiner ganzen Sensibilität und allem, mich immer anzupassen, also Dinge auszuhalten. Ich würde sagen, hatte so diese Chamäleon-Fähigkeit, immer, wen habe ich vor mir und konnte mich sehr gut auf jemanden einstellen und konnte mich anpassen und aushalten. Einfach dieses in Situationen bleiben, obwohl ich gedacht habe, eigentlich echt in Gesprächen oder wie auch immer, ne? Dann einfach wirklich da drin bleiben, bis der andere dann letztendlich das aufgelöst hat oder meine Signale gesehen hat, dass ich das eigentlich nicht mehr möchte. Und dann sind, bevor mein Burnout bevor es also wirklich gekracht hat, war es so, dass ich im Homeoffice eben schon gearbeitet habe seit 2007, also sehr zurückgezogen war. Und dass da auch schon wie so Ängste, sage ich mal, entstanden sind. Ich wollte nicht mehr so gern unter Menschen gehen und wollte lieber eher zu Hause bleiben. Und sobald ich irgendwie einfach auf Veranstaltungen oder irgendwas war, war das immer eher unangenehm. Und habe 4 Jahre bis mein Burnout wirklich da war, 4 Jahre nicht richtig schlafen können. Also es gab schon ganz viel Vorreiter. Habe einen Tinnitus auf beiden Ohren bekommen. Und ich habe trotzdem weitergemacht. Ne? Immer weitergemacht. Ne? Dieses Faust in eine Tasche und Zähne zusammenbeißen und weiter. Und irgendwann war es eben so, dass ich in meinem letzten Job als Personalreferentin, dass sich das einfach zuspitzte und dann immer auch Phasen hatte, wo ich dann geweint habe und auch gar keinen Puffer mehr hatte. Also sobald irgendwas von außen kam, bin ich explodiert. Also es war jetzt nicht so, dass es gibt ja auch die Form von, dass man eben gar keine Energie mehr hat und nicht mehr aus dem Bett rauskommt. Das hatte ich nicht. Ich hätte auch weitermachen können. Na, also bis mein Mann hat einfach, ich habe ihn gefragt, was mache ich jetzt? Fahre ich jetzt zu meinen Vorstellungsgesprächen oder drehe ich jetzt um und fahre zum Arzt? Und er gesagt, du machst das Zweite. Und habe ich gesagt, oder hau ich jetzt noch mal rein? So, und dann hat er gesagt, nein, du musst jetzt nicht mehr rein, du fährst jetzt zum Arzt. Und das war im November und ich war von November bis Januar 2015 krankgeschrieben. Also von November 2013 bis Januar 2015 krankgeschrieben. Ja, genau. Das war für mich.
Wie war das so in der Zeit?
Mir war total langweilig. Also auch das sind wir auch beim Thema, auch beim Thema Hochbegabung. Mir war natürlich total langweilig. Also dieses nur zu Hause sein. Und ich bin dann schwanger geworden. Im Mai 2014 und habe ganz früh Vorwehen gehabt. Also mein Körper hat mir die ganze Zeit gesagt, nimm Gas raus, du musst dich ausruhen. Das heißt, ich kriegte Vorwehen und musste mich immer hinsetzen. Und bin aber in meiner ganzen Energie, wollte ich immer irgendwas machen. Also das war für mich schon sehr herausfordernd, muss ich sagen. Und es war natürlich eben auch ja, kognitiv, ne? Also natürlich habe ich gelesen, habe Dinge gemacht, aber ich wusste ja gar nicht, ne, dass ich da irgendwie in einer Unterforderung oder wie auch immer bin. Ja, und ja, also das war auch keine einfache Zeit, muss ich sagen. Habe natürlich alles drumherum gestaltet, alles fürs Baby vorbereitet. Und ja, und dann ist mein Sohn im Februar 2015 geboren worden. Und die ersten 3 Nächte war es gut. Und ich glaube, ab dem 4. Tag, hat er nur geschrien, also sehr viel geschrien. Nicht den ganzen Tag, aber 3 Stunden am Stück. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich dann, ich habe damals eine Hausgeburt gehabt und habe dann aber auf einmal ganz, ganz massive Wassereinlagerungen gehabt, habe einen hohen Blutdruck gekriegt und musste ins Krankenhaus, weil ich halt nicht diese Schwangerschaftsvergiftung hatte, die man vor einer Geburt haben kann, sondern nach der Geburt. Da musste ich mit meinem Sohn dann ins Krankenhaus und wir hatten zum Glück ein Familienzimmer. Aber auch da konnte ich mich nicht ausruhen, kann man sich vorstellen, wenn man dann ein Baby hat, was dann 3 Stunden am Stück schreit und man ist aber selber eigentlich an seiner Grenze. Ja, das hat mich sehr gefordert, muss ich sagen. Und dann kam letztendlich erst so nach und nach die Themen Hochsensibilität. Also das erste war die Hochsensibilität, die zu mir kam, weil ich gesagt habe, das kann gar nicht sein. Also irgendwie kriege ich es im Job nicht auf die Kette und jetzt kriege ich ein Kind und habe mir das so sehr gewünscht und bin mit Kindern immer gut zurechtgekommen und dann kriege ich das auch nicht hin. Also habe halt einfach ganz viel natürlich an mir selber gezweifelt. Aber als ich mich natürlich mit dem Thema Hochsensibilität auseinandergesetzt habe, habe ich verstanden, ja klar, ne, erstmal fühle ich mein Kind komplett, nehme das komplett wahr, was mit ihm ist. Ich kann ihm nicht helfen. Und habe natürlich auch nicht verstanden, ne, weil er hat zu essen, das war alles gut. Er war halt eben auch überreizt. Ne? Das heißt, genauso hochsensibles Kind, dem waren halt einfach die Reize zu viel. Und dann hat er natürlich geschrien, was soll er auch sonst machen? Ne? Weil eine andere Möglichkeit hat er natürlich auch nicht gehabt. Und das hat natürlich viel verändert, weil ich das erste Mal verstanden habe, ah, deswegen, okay, deswegen haben die anderen Mütter nicht diese Schwierigkeiten oder Herausforderungen. Ja? Und die Kinder sind auch anders. Ja? Also, ne, ich bin mit meinem Sohn auch war irgendwann mal mit ihm bei der Babymassage, weil ich gedacht habe, wie schön. Man lernt massieren und das hilft ihm bestimmt, dass er sich entspannen kann. Und da war der jetzt gerade, muss ich überlegen, da war der 2 Monate alt. So, und dann an die anderen Babys haben sich massieren lassen und meiner wollte quasi gucken, wie die anderen massiert werden. Er wollte selber nicht massiert werden. So, und ne, die Frau guckte dann auch schon, ja, und dann hat man ja immer dieses Gefühl, und das ist natürlich auch wieder beim Thema Hochsensibilität, man nimmt natürlich auch wahr, wie die anderen dann irgendwie gucken und man denkt selber, warum falle ich hier negativ auf? Weil, ne, sind wir auch wieder beim Thema Anpassung. Ich fühle mich ja irgendwie, ich will dazugehören und möchte nicht irgendwie anderweitig auffallen. Und ja, das hat sich zum Glück nach und nach geändert, umso mehr ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe. Aber es hat immer Stress gemacht. Also auch wenn ich mit meinem Sohn in Gruppen war, auch in der Musikschule war, alle saßen da und haben irgendwie mitgemacht, außer meiner, der ist halt rumgerannt und hat den ganzen Raum erforscht, hat auf die Trommel gehauen, hat dann an der Heizung rumgeschraubt und das war für mich purer Stress, ne? Weil das für mich so war, dieses negative Auffallen, ne? Also ich hatte ja gelernt, mich anzupassen, also dass man eben in die Gruppe sich einfügt, damit man eben nicht negativ auffällt und dann kommt dieses kleine Wesen in mein Leben. Ist natürlich einfach so, wie er ist, total neugierig, super sprudelig in seiner Energie und triggert natürlich genau meine Schmerzpunkte, wo ich ja eben mein Temperament gelernt habe, eben runterzufahren. Ja, eben nicht sprudelig und quirlig zu sein und viele Fragen zu stellen, weil man dann nervt, sondern eben letztendlich das nicht mehr zu machen.
Ja, und jetzt hast du ja nicht nur einen hochsensiblen Sohn bekommen, du hast ja auch einen hochbegabten Sohn bekommen, ne?
Ja.
Und der hat dir ja auch in der Zeit unwahrscheinlich viel gezeigt, ne?
Total. Also das ist wirklich verrückt. Also ich muss sagen, der hatte von Anfang an immer auch sehr viel Energie und eben das wenig Schlafen und noch viel Weinen und auch dieses Reizoffene und was weiß ich was. Und natürlich dieses extrem Wache. Jetzt hatte ich ja nur den einen, ich habe keinen Vergleich gehabt. Also viele haben, als er dann angefangen hat zu sprechen, haben gesagt, mein Gott, wie alt ist der? Der spricht aber gut. So, ja. War für mich ja normal, also hatte ja keinen Vergleich und habe auch nicht festgestellt bei anderen Kindern, ich dachte, die sprechen aber schlecht im Vergleich. Also für mich war es erstmal nicht was Besonderes. Und ja, und er war halt, sag mal, seitdem er laufen konnte, war nicht, das Kind bewegt sich nicht 10 Meter von der Mutter weiter weg, sondern der ist einfach irgendwo hingegangen. Hat mich geguckt, nicht, wo ist er denn jetzt schon wieder? Also ich musste wirklich immer in Hab-Acht-Stellung sein, zu gucken, wo mein Sohn gerade hinfitscht, weil er die ganze Welt erkunden wollte. Und ich hatte aber gelernt zu funktionieren. Ich hatte mich ja in eine Rolle gequetscht, wo ich ge gelernt habe zu gucken, wie muss ich denn sein, damit ich passend bin. Und ich funktioniere, ich bin durchgetaktet, ne? Also gar nicht dieses vielleicht auch chaotische, was in mir steckte, sondern war immer super pünktlich, also meistens eine Viertelstunde vor Termin da. Und das hat mein Sohn sowas von dermaßen daran gerüttelt und über Bord geschmissen, weil mit dem konnte ich einfach nirgendwo pünktlich sein, weil der dann noch dahin ist und dann wollte er sich nicht anziehen lassen. Und also wir sind da viel, also ich bin viel an meine Grenzen gestoßen, muss ich sagen. Und aber heute kann ich sagen, das ist mein Lehrmeister. Also der hat das aufgebrochen. Also der hat aufgebrochen, in welchen künstlichen Anzug ich mich reingequetscht habe. Das war nicht immer leicht, ne? Aber es ist natürlich schön, einfach in den Jahren immer mehr wieder zu dem geworden zu sein, wer ich denn wirklich bin. Ja? Also eben nicht dieses. Natürlich ist Anpassung auch wichtig, ne? Dass man sich schon an sein Umfeld anpasst oder wenn wir in der Gesellschaft sind, da braucht man nicht drüber reden. Der Punkt ist nur, dass die Anpassung natürlich niemals so weit gehen darf, dass man seine Persönlichkeit verliert oder aber so einschränkt und immer nur in gewissen Teilen mit jemandem leben kann und dann nur leben kann, wenn man alleine mit sich ist halt, ne?
Sag mal, jetzt hast du ja auch ganz viel erzählt, wie dein Sohn sich so verhalten hat, ne? Dass er so die Welt entdecken wollte, dass er nicht ruhig liegen konnte, dass er sich nicht anziehen lassen wollte und so weiter. Ne? Das sind ja normalerweise, hat es ja jedes Kind mal, ne? Also, dass es keinen Bock hat.
Mal ja.
Mal, dass es keine Lust hat, die
Ja,
Dinge so zu
absolut.
machen.
Ja.
Was ist denn passiert, dass du festgestellt hast, dass der hochsensibel und hochbegabt ist? Also wenn ich jetzt Mutter bin,
Ja.
oder ich bin, oder meine Eltern haben mir erzählt, boah, hier, du warst jedes Mal, du hast nicht ruhig gesessen, du wolltest alles entdecken, du hast wenig geschlafen, du hast viel geschrien und so. Wie bist du denn darauf gekommen, dass da eine Hochbegabung dahinter steckt?
Also ich bin da selber nicht drauf gekommen, weil das Thema für mich Hochbegabung so weit entfernt war. Also selbst als ich habe ja dann, ich sag mal, mein Sohn wurde 2015 geboren und Ende 2015 kam das Thema Hochsensibilität zu mir. Und ich war damals noch in der Therapie und habe die aber dann 3 Monate später abgebrochen, weil ich zu meinem Mann hingegangen bin. Ich habe ihn gefragt, ich sage, pass mal auf, ich möchte gerne eine ganz offene und ehrliche Frage stellen und ich möchte auch, dass du mir das ganz ehrlich sagst, so wie es ist. Gesagt, ich habe das Gefühl, seitdem ich in Therapie bin, dass alles schlimmer wird. Und dann hat er so, also ich sah, wie er durchgeatmet hat und gesagt hat, ja, okay, da habe ich gesagt, gut. Und dann habe ich einen Kurs gemacht zum Thema Hochsensibilität bei der Anne Heinze, damals einen Online-Kurs und mir ging es von Tag zu Tag besser. Und da habe ich gedacht, wow, okay. Und dann war für mich auch klar, also ich habe ja immer mit Menschen gearbeitet, auch das Thema Coaching, hatte meine erste Coaching-Ausbildung 2009 gemacht, und gesagt, ich möchte in dem Bereich arbeiten. Also das war für mich klar, ich gedacht habe, mein Gott, ganz ehrlich, wenn ich was tun kann, damit jemand nicht so viele Umwege geben muss, also wenn ich da ein Stück begleiten kann, dann ist das mein absoluter Traumjob, ja. Und ich hatte mich dann im Sommer dazu entschieden, dass ich die Ausbildung machen möchte. Und im Sommer war es dann so, dass wir auf einem Abschlussfest, und mein Sohn war damals bei der Tagesmutter und die Kinder, die in den Kindergarten gingen, haben quasi so ein Abschlussfest gegeben. Und mein Sohn war eben so, alle spielten. Der eine planschte da, der andere hat da irgendwas gemacht und meiner ist von da nach da und zack, 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 zack. Kam die Tagesmutter zu mir und hat mich angeguckt und hat gesagt, ach, wissen Sie, Frau Holder, ich weiß, wie anstrengend das ist. Ich habe auch so einen zu Hause. Mein Sohn ist hochbegabt. Und ich, nee, ach, da haben wir nichts mit zu tun. Da sagt sie, guck, Mama. Und dann hat sie mir auch erzählt, ihr Sohn ist auch, wenn man irgendwo zu Besuch war, hat die Schränke aufgemacht. Guck, was denn da drin, weil er einfach total neugierig war, was ja total unangenehm ist. Ne, gerade wenn man ja ganz viel darüber nachdenkt, bloß nicht negativ aufzufallen. Und das war so das Erste, dass jemand mich damit konfrontiert hat. Und dann habe ich im Oktober 2016 die Ausbildung bei der Anne Heinze, bei der jetzt Hoch-X-Akademie angefangen, eben im Bereich zum Coach für Hochbegabung, Vielbegabung und Hochsensibilität. Und dann hat die Anne Heinze mich irgendwann mit meiner eigenen Hochbegabung konfrontiert. Also ich hatte ein Buch angefangen zu lesen, habe gedacht, die Fallbeispiele kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann war es in irgendeinem Seminar, dass sie eben mich damit konfrontiert hat. Und dann musste ich das erstmal sacken lassen, weil ich das Thema so ganz abgelehnt hatte. Ich habe auch gesagt, ich mache die Ausbildung. Mit Hochbegabung habe ich nichts zu tun. Mit denen will ich auch nicht arbeiten. Möchte mit den Hochsensiblen arbeiten und mit den Vielbegabten. So, und dann habe ich aber im Laufe der Ausbildung dann, als wir uns natürlich mehr mit der Thematik beschäftigt haben und ich auch mehr Literatur dazu gelesen habe, habe ich immer mehr verstanden. Habe ich gedacht, ja klar, deswegen haben die mich in der Therapie nicht verstanden. Die konnten das gar nicht nachvollziehen, ja. Deswegen ist egal, wo ich hingegangen bin, man hat mich einfach gar nicht verstehen können. Das war für mich sehr erleichternd, weil ich nicht ständig mich in Frage gestellt habe, was mit mir nicht richtig ist oder warum funktionieren die Sachen bei mir nicht. Na, also man, also dieses permanente wirklich an sich zweifeln, was auch ganz häufig bei Hochbegabten wirklich vorkommt, also auch nochmal ganz wichtig. Und genau, dann habe ich das Thema aber an die Seite geschoben. Dann war die Musiklehrerin irgendwann, wo der Max da irgendwie rumturnte, hat dann auch, also das Thema Hochbegabung, weil sie auch eben Sohn hatte, der hochbegabt ist. Also das ist natürlich meistens, wenn man selber ein Kind hat und die Dinge kennt. Und dann habe ich das aber nicht weiter, sage ich mal, verfolgt, sondern habe das erstmal laufen lassen und beobachtet. Und auch selber bei mir nicht. Ich hatte erst überlegt, ob ich mich testen lassen, habe ich gesagt, nee, mache ich doch nicht. Hatte auch nicht den Mut, würde ich sagen, weil ich Angst hatte zu scheitern. Und hinterher sehen die anderen das. Und dabei ist das gar nicht so. Also ich hatte ganz häufig immer dieses, vielleicht sind die ja einfach nur nett zu mir. Also auch die in der Ausbildung waren, die haben mir dann Bücher genommen. Guck mal, hier sind die ganzen Merkmale. Und ich habe gedacht, vielleicht wollen die einfach nur nett zu mir sein. Und irgendwann war es immer so, dass mein Sohn in den Kindergarten kam Und der hatte ganz am Anfang wirklich einen sehr netten Erzieher, mit dem der super gut klargekommen ist, und dem wurde aber gekündigt. Und ab da war es so, dass die permanenten Wechsel hatten, also ständig neues Personal hatten. Da kam mein Kind überhaupt nicht mit zurecht, dass er irgendwann gar nicht mehr in den Kindergarten wollte. Also ich musste den wirklich in den Kindergarten reinschieben, und da sind auch ein paar Dinge gelaufen, die echt unschön waren, muss man sagen, weil der sich eben, ich sag mal, der war total offen, also konnte sehr extrovertiert wirken, aber eben durch diese hohe Sensibilität gab es auch Dinge, dass der seine Sachen nicht mitgemacht hat, also wie im Morgenkreis singen. Dann hat er dann so da gesessen, hat die Arme verschränkt und hat nicht mitgesungen. Und dann haben die das als provokatives Verhalten wahrgenommen, dass er einfach provoziert, ich meine, von einem Vierjährigen. Ne? Aber gut, ich kann das bedingt verstehen. Also ich, ne, also das ist ein Kind, diskutiert dann auch mit 4 schon mit einem, ne, was andere eben nicht machen. Also deswegen kann ich es bedingt verstehen. Aber genau, wir waren aber irgendwann an dem Punkt, dass er nicht da nicht hin wollte. Und dann habe ich zu einer Psychologin Kontakt aufgenommen und habe gesagt, so, ich weiß ja jetzt selber aus der Fachliteratur, jetzt komme ich aus dem Bereich, wenn ich meine Tür nicht aufmache, geht die Tür für mein Kind nicht auf. Aber meinem Sohn würde ich sagen, der hat jetzt noch nicht mit 4 gelesen und geschrieben. Der hat sich für ganz, ganz viele Dinge interessiert, für den Bergbau interessiert, der hat schon ganz viele Fragen gestellt, der konnte ja sehr gut reden. Und für mich waren die Dinge aber normal. Also ich habe gar nicht darin gesehen, dass das irgendwie außergewöhnlich war. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich das bei mir ja auch nicht erkennen konnte. Also deswegen ist das auch nochmal wichtig, auch wenn man mit Kindern arbeitet, dass Eltern, also dass man nie mit dem Kind alleine arbeitet. Die Eltern müssen immer mit ins Boot, weil gerade was diese Themen angeht, ob es die Hochsensibilität oder gerade die Hochbegabung ist, das wird vererbt. Und da sind wir bei der Systemik, ne? Also wenn das nicht freigegeben ist im System, dann können es die anderen auch nicht oder eben erst im Erwachsenenalter halt, ne? Und die mit der Psychologin habe ich aber eben gesprochen, habe gesagt, ja, ich bin auch bereit hinzugucken. Und dann hat sie zu mir in dem ersten Gespräch gesagt, ich brauche sie nicht testen. Das ist total offensichtlich. Aber hat sie gesagt, bei ihrem Kind ist das was anderes, weil der geht in die Schule und die Systeme wollen einfach Nachweise haben. Und dann haben wir den testen lassen, was auch aussagekräftig war. Und dann hat sie gesagt, der muss auf jeden Fall vorzeitig eingeschult werden, dann mit 5 oder 5,5. War aber 2020. So, und da war es schon so, dass es ihm zunehmend auch seelisch schlechter ging. Und wir haben uns dann dagegen entschieden, weil, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe mit mehreren Schulen Kontakt aufgenommen und war total happy und habe gedacht, Mensch, boah, super, wie schön, dass der das weiß von Kind an. Wir können ihm jetzt die Türen aufmachen und ne, der hat jetzt die Möglichkeiten, der wird gesehen, der wird entsprechend gefördert. Ja, da war ich ein bisschen in meiner Traumwelt unterwegs, weil die Schulen gar nicht begeistert waren. Also, ich
Ja,
bin noch.
zumindest im regulären Schulsystem nicht,
Ja,
ne?
so ist es. Ganz genau so sieht es aus. Und in der Grundschule, muss man dazu sagen, gibt es wenig private Schulen. Also, da gibt es ganz, ganz wenig Angebote. Aber im regulären Schulsystem, da war das Thema Ablehnung. Da waren wir, und es gab Schulen, also unterirdisch, also was man für Fragen gestellt kriegt, wo man wirklich denkt, ja, ach, eine Psychologin hat den Test gemacht, ja, vielleicht hat sie den einfach nur so gemacht. Ne? Also das kriegt man auch sehr schnell ausgestellt. Also wirklich absurde Dinge, weil sie halt eben auch keine Ahnung haben, das muss man dazu sagen. Und er hat dann irgendwann, der ist genauso motiviert, sage ich mal, dahin hat gedacht, wie toll, ich komme in die Schule. Und durch diese Ablehnung, die aber immer wieder da war, hat er irgendwann komplett auf dicht gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir ihn jetzt in die Schule stecken, A, Corona, wir wissen gar nicht, wie die Beschulung stattfindet, ob die überhaupt in der Schule stattfindet oder ob es überhaupt möglich ist. Und dann jetzt schon in der Verweigerung, habe ich gesagt, das kann ja nur nach hinten losgehen. Und dann hatten wir Glück, es gab an einer Montessori-Schule ein Projekt für begabte und hochbegabte Kinder, so ein Vorschulprojekt. Dann ist er da hingegangen. Das war gut, dass er da war. Es waren ganz kleine, waren nur 8 Kinder. Und da hat er auch wirklich einen seiner besten Freunde auch kennengelernt. Also es war wirklich gut, dass wir den Weg gegangen sind. Aber dann mit der Schule wurde es, mit der Einschulung wurde es ganz schwierig. Also er war von Anfang an in der Verweigerung, dass er da nicht hingehen wollte. Also die ersten paar Tage ging es und nach einer Woche wollte er nicht mehr in die Schule gehen. Ja, und das hat sich die ganze Grundschulzeit durchgezogen bis zur kompletten Verweigerung. Also, dass er gar nicht mehr gegangen ist und dass es ihm aber auch wirklich sehr, sehr schlecht ging, seelisch schlecht ging mit, dass er nicht mehr leben möchte. Also, es war wirklich eine ganz, ganz harte Zeit. Und da kann man sich vorstellen, wenn man natürlich eigene Themen hat, ne, deswegen sage ich, die Eltern gehören mit an Bord. Meine Themen waren nicht in der Tiefe so aufgearbeitet. Na, ich habe ganz viel an meinen Dingen gearbeitet, hatte natürlich ganz viel Fachwissen, aber dass sein Schmerz, den er da erlebt hat, oder dass er da nicht hin wollte, dass es ihm so schlecht ging, hat natürlich ganz viel in mir getriggert. Also es war wirklich eine harte Zeit. Das war dann auch der Moment, wo ich mich habe selber testen lassen.
Und dann hattest du schwarz auf weiß, ne?
Und
Bis
dann hatte ich Schwarz auf Weiß. Ja, das war also die Psychologin, die den Max getestet hat, mit der habe ich dann irgendwann Kontakt aufgenommen. Ich gesagt hat, das ist so hart, also das ist kann ich kaum aushalten, ne, weil das so schmerzhaft für mich war. Also mein Kind dahin zu schicken, wo ich weiß, habe gesagt, das ist so, als keine Ahnung, würde ich irgendwo mein Kind hinschicken? Der wird da gefoltert. Man hört sich jetzt ein bisschen hart an.
ja, ist aber
Und
so,
ich
ja.
weiß das. Ich weiß, dass es ihm so schlecht geht. Ja, natürlich wird er dann nicht geschlagen, wird nicht missbraucht, aber dem ging es so schlecht und ich schicke ihn dahin, weil ich ihn dahin schicken muss. Und wir hatten auch ständig Konflikte wegen Hausaufgaben. Und dann, wie gesagt, habe ich zu ihr Kontakt aufgenommen und habe gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe mit privaten Schulen gesprochen. Es gab keine Plätze, egal was ich probiert habe. Ich bin mit ihm überall hingegangen. Ja. Und habe gesagt, ich finde das so schlimm. Ich gehe mit ihm zum Psychologen oder wo auch immer. Mein Kind ist doch in Ordnung. Der ist ja gar nicht krank. Ja, der passt einfach nur nicht in dieses System rein. Warum soll ich an meinem Kind jetzt rumdoktern, mit dem doch alles in Ordnung ist? So. Und da hat sie auch gesagt, wir lassen den jetzt mal an der Seite. Jetzt ist wichtig, dass du bei dir hinguckst. Und ich habe dir damals gesagt, hat sie gesagt, ich muss dich nicht testen. Aber sagt sie, was bringt das, wenn ich das sehe, wenn alle anderen das sehen, wenn du das nicht sehen kannst? Und ja, dann habe ich mich wirklich testen lassen und genau, hatte es dann schwarz auf weiß, ja. Ja, das war sehr bewegend, muss ich sagen. Also sie hat mir damals, hat gesagt, sie macht das so mit den Erwachsenen, dass die das selber ablesen dürfen, den IQ-Wert. Und also, dass sie das nicht ausrechnet, also sie gibt es vor und man liest es dann in der Tabelle ab und kann es dann eintragen. Und als ich dann für die einzelnen Bereiche und den Gesamt-IQ eingetragen habe, habe ich wirklich angefangen zu weinen. Also ihr standen auch die Tränen in den Augen, ne, weil sie sagt, boah, das bewegt mich aber jetzt auch, weil es natürlich auch ihre eigene Geschichte ist, eben auch spätentdeckte Hochbegabte. Und es ging gar nicht darum, dass man jetzt denkt, wie schlau man ist, sondern das war so befreiend, auch zu verstehen, deswegen bin ich so anders. Also deswegen fühle ich so anders und deswegen passe ich so wenig in diese Masse oder in genau da rein, wo ich so gerne hin möchte, möchte gerne dazugehören. Aber ich werde, und da war auch klar, ich bin in der Randgruppe und da werde ich bleiben. Das ist einfach so. Da kann ich jetzt so viel ändern, wie ich möchte. Es ist einfach so. Und was mache ich jetzt daraus? Also wie kann ich, wie gehe ich damit um? Und es war für mich heilsam, weil es grundsätzlich so war, wenn ich eine Aufgabenstellung bekommen habe und habe die nicht sofort verstanden. Also ich habe mir noch nicht mal Zeit gelassen, dass ich mal nachgedacht habe, sondern ich habe von mir erwartet, ich lese etwas und ich muss das sofort verstehen. Wenn das nicht der Fall war, war der nächste Gedanke, boah, bist du doof oder stell dich nicht so doof an? Und das weiß ich heute, wenn so ein Moment ist. Also ich bin immer noch, habe dieses Ungeduldige, also es ist auch typisch hochbegabt, man muss alles sofort verstehen. Und heute ist es so, wenn ich es nicht verstehe und das Gefühl kommt natürlich auch und dann grinse ich oder lache einfach und sage, nee, bin ich nicht. Ich weiß, ich bin nicht doof so. Fast nicht. Ich denke einfach nur komplexer. Das ist alles. Ne? Oder durchdringe die Frage anders als eben vielleicht jemand, der nicht so komplex denkt. Genau.
Und was hat sich danach für dich noch verändert? Das hat ja mit Sicherheit auch Auswirkungen auf dein Leben gehabt.
Also alles. Ich kann sagen, seitdem ich wirklich die Ausbildung bei der Anne Heinze damals angefangen habe. Also alleine die Ausbildungszeit war unglaublich, weil ich gedacht habe, ich mache nur Kisten auf. Also so viele Kisten auf, wo so viele Dinge von mir drin sind, die ich alle versteckt habe, die ich alle abgeschlossen habe, will ich nicht. Und also das war eine unglaubliche Reise schon zu sehen, was da alles ist oder was vergraben ist oder was ich überhaupt nicht lebe. Und beim Thema der Hochbegabung hat es jetzt nicht geändert, dass ich gesagt habe, so, ich muss jetzt noch das oder das studieren. Also die Gedanken gab es, ne? Jetzt muss ich irgendwas leisten und zeigen, was dann da ist. Ja, also das gab es. Das habe ich aber nicht mehr. Also ich bin heute viel mehr an den Punkt, dass ich ganz viele Dinge der Kreativität mehr lebe. Also ich war als Kind sehr kreativ, habe auch Musikinstrumente gespielt, habe immer viel gemalt oder weiß ich nicht, Theater gespielt und solche Dinge. Und irgendwann gab es einen Cut und dann habe ich das komplett hinter mir gelassen. Und es gab immer wieder mal Phasen, wo ich mal gemalt habe. Und das ist aber heute anders. Also ich weiß, das ganze Thema Kreativität, also ich liebe es auch wirklich selber, aber auch mit anderen, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Also eben über den kreativen Ausdruck aus der Mal- und Gestaltungstherapie oder eben aus dem intuitiven Malen. Ja, weil man, ne, das ist, sag ich mal, mein zentrales Thema ist, mit mir in Verbindung zu sein. Also das ist auch das, was ich aus der Ausbildung bei Anna mitgenommen habe. Ich habe irgendwann verstanden, ich bin immer im Außen und suche Verbindung im Außen. Und letztendlich geht es, natürlich ist die wichtig, aber es geht in erster Linie darum, mit mir verbunden zu sein, nach mir zu schauen, was möchte ich denn oder was sagt mein Bauchgefühl denn? Und nicht immer zu gucken, wie sieht denn der andere das oder was hält er denn davon oder mich nur sicher zu fühlen, wenn ich im Außen in Verbindung bin. Und genau, das ist für mich mein absolutes Tool, wirklich zu malen und dann mit Fragen zu arbeiten, zu gucken, was will mein Unterbewusstsein mir denn sagen? Also das würde ich auch sagen, dann das ist, wenn ich male, bin ich wirklich zu Hause in mir. Also bin ich so wunderschön verbunden und da kann ich auch gerade wenn ich mit anderen, sage ich mal, so arbeite, da kann ich meine Fähigkeiten nutzen. Also ich muss jetzt nicht unbedingt noch mal irgendwie ein Studium machen, um mir zu zeigen, was da, sage ich mal, über meinen Kopf möglich ist. Das ist, nee, das habe ich hinter mir gelassen. Gab es die Momente, aber nee, das brauche ich nicht mehr. Und das ist, finde ich, auch nochmal ganz wichtig. Es gibt ja ganz viele, deswegen haben wir ja diese Höchstleisterkinder, die hochbegabten Höchstleister. Man muss auch nicht unbedingt hochbegabt sein, um ein Höchstleister zu sein. Das sind aber ganz häufig die, die so linear denken, also denen genau das Schulsystem passend ist. Es gibt aber eben die Hochbegabten, die kreativen Hochbegabten, die eben nicht linear denken, die von da nach da nach da hüpfen, also die eben häufig diese Vielseitigkeit haben. Und die passen ganz häufig in dieses klassische System eben nicht rein und kommen eben genau an ihre Grenzen durch Fragestellungen. Und ich habe irgendwann den Moment für mich gehabt, dass ich gesagt habe, ich höre einfach auf, in dieser Masse meinen Platz zu finden. Der ist einfach nicht da. Punkt. Mach einfach was Eigenes, ja, geh meinen eigenen individuellen Weg und genau, geh eben nicht über das klassische System, um mich darüber bewerten zu lassen und dann zu wissen, dass ich was kann. Also da im klassischen System habe ich ganz viel gelernt, dass ich so viel eben nicht kann. Na, das hat mir ganz häufig eher gezeigt, ich kann das nicht oder ich passe da nicht hin.
Sag mal, wenn jetzt die Folge jemand gehört hat, der so eine ähnliche Geschichte hat wie du, ja? Welchen Ratschlag würdest du ihm denn geben, wenn er sich so auf den Weg machen will?
Ja, also ganz wichtig ist, ich liebe es zum Beispiel mit der Biografie zu arbeiten. Also das ist schon was, was ich gerne im Coaching auch mache und zu gucken. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, wenn man jetzt jemanden hat, der beruflich an einem Punkt steht, dass er auch sagt, ich mache hier was, aber es macht mich nicht glücklich. Ich stehe schon morgens auf und denke, oh, da habe ich gar keine Lust drauf oder wie auch immer. Oder man hat es generell, ne? Also generell dieses Gefühl, irgendwie fehlt mir was in meinem Leben, irgendwas lebe ich nicht. Und ja, zurückzugucken. Also wirklich einfach zurückzugehen und zu gucken, was habe ich denn gerne als Kind gemacht? Also was habe ich gerne als Jugendlicher gemacht oder als junger Erwachsener? Oder was sind die Dinge heute, die mir wirklich Spaß machen? Und vor allem, wo so ein Flow-Gefühl entsteht. Also wirklich, wo man denkt, oh, wo ist denn die Zeit geblieben? Ja, das sind Dinge, die gehören zu einem. Da ist man am richtigen Ort. Dann bin ich am richtigen Platz und mache die Dinge, die einfach meinen Talenten oder meinem Potenzial entsprechen. Also wirklich dahin zu gucken. Und wenn man aber merkt, man kommt nicht weiter oder ne, sich wirklich Unterstützung zu holen. Aber dann auch Unterstützung zu holen von jemandem, der sich mit der Thematik auskennt. Weil das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Wenn sich jemand nicht damit auskennt, dann heißt das nicht, dass derjenige eine schlechte Arbeit macht. Der kann das aber nicht greifen. Und wenn er das nicht greifen kann, dann kann er einem nicht weiterhelfen. Und dann wird es meistens eben nicht besser, sondern eher schwieriger und wirklich auf die Intuition zu hören. Wenn man mit jemandem in Kontakt tritt und der Bauch sich irgendwie zusammenzieht oder man irgendwie denkt, nee. Und auch wenn man eine innere Stimme hat, das, was ich vorhin sagte, denkt, das passt nicht, dann passt das nicht. Ganz einfach. Und nicht in Frage stellen und denken, ja, Mensch, der hat doch mehr Ahnung, ich bin nicht objektiv. Doch, man kann absolut seiner Intuition vertrauen. Wenn die Nein sagt, dann ist es das nicht. Ganz einfach. Dann muss man weitergucken, bis man jemanden hat, wo man wirklich ein gutes Gefühl hat und wo man sich auch wirklich wohlfühlt, verstanden fühlt, gesehen fühlt, weil es um tiefe Prozesse geht. Also das kann ich auch ganz klar sagen. Das ist nicht kein leichter Weg von, ich will jetzt nicht sagen, dass er total schwierig und anstrengend ist, sondern der ist auch total schön, ne? Wenn man ja Türen aufmacht, Kisten aufmacht, Dinge aufmacht und wieder, ich sag mal, Persönlichkeitsanteile integriert, die zu einem gehören. Aber der ist auch schmerzhaft, ne? Weil wenn man ganz viele Jahre, 10, 20 Jahre oder länger, sich angepasst hat und ständig verglichen hat mit anderen oder auch viel abgewertet wurde oder dieses Gefühl des Andersseins eben natürlich, ich sag mal, diesen Schmerz in sich hat, dann ist es auch schmerzvoll, da nochmal reinzugehen. Na, das gehört mit dazu und deswegen braucht man jemanden, mit dem man sich absolut wohlfühlt und dem man vertraut und wo man sich fallen lassen kann. Absolut, ja.
Ja, und was ich auch nochmal wichtig finde, wirklich jemand, der darauf spezialisiert ist, auf Hochbegabung und Hochsensibilität, weil
Ja.
ich habe da auch eine eigene Geschichte dazu. Ich hatte Klienten, da bin ich einfach nicht weitergekommen. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Was stimmt denn mit mir nicht? Na, ich habe
Ja,
natürlich auch
meine.
gefragt, was stimmt mit mir nicht? Und
Ja.
meine Klienten haben sich gefragt, was stimmt mit mir nicht? Weil wir sind nicht weitergekommen. Und dann durch ein zufälliges Gespräch mit einer Kollegin, die hat mich darauf hingewiesen, hat gesagt, Nicole, guck doch mal, könnte das nicht sein, dass die hochbegabt und hochsensibel sind? Und dann habe ich diese Bücher an diese Klientin weitergegeben und dann ist ein Riesenraum aufgegangen, weil sie plötzlich gemerkt haben, ah, und ich auch. Ja, also das muss man halt auch einfach sagen. Ich habe, weil normalerweise bei mir gibt es immer Transformationen auf irgendeine Art und Weise, ne? Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, der andere braucht ein bisschen länger, kürzer. Aber da bin ich
Absolut.
überhaupt nicht weitergekommen. Ich
Gang.
bin immer an den Ausgangspunkt zurückgekommen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und als ich das dann den Klienten gegeben habe, das war. Und
Ja,
dann habe
die
ich auch
Tür
gesagt,
ging
dann
auf.
müsst ihr euch eine Bekleidung suchen, die
Absolut.
daraufhin abzielt.
Genau, das ist auch wichtig. Also auch wenn jemand, sage ich mal, schon, wenn auf welchem Wege auch immer ein EQ-Test gemacht wurde, ja, dann geht da der Weg erst los. Also es ist nicht, ach ja, jetzt weiß ich, ich bin hochbegabt, jetzt ist Schluss. Nee, nee, da geht die Arbeit erstmal los, weil auch bei einem Erwachsenen natürlich ganz viel Wut aufkommen kann. Wütend, warum hat das denn keiner gesehen? Warum hat das denn keiner erkannt? Warum hat mich denn keiner erkannt? Ja, und auch Traurigkeit, was hätte ich alles hätte ändern können? Was hätte ich machen können? Welche Möglichkeiten hätte ich gehabt? Ja, also gerade wenn man, weiß ich nicht, als Kind eigentlich Arzt werden wollte als Beispiel, aber natürlich eben nicht die Noten entsprechend hatte und natürlich auch nicht das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl und was weiß ich, ja, da liegt ja auch einfach viel Schmerz drin, viel Trauer drin, auch zu wissen, okay, wenn ich jetzt 50 bin, na klar, kann ich noch Medizin studieren, aber ist natürlich kein einfacher Weg, als hätte ich das, sag ich mal, damals ganz normal regulär nach der Schule machen können. Also da fängt die Aufarbeitung wirklich erst an, auch wenn das über die Kinder, meistens ist es ja so, dass die Thematik Hochbegabung über die Kinder kommt, weil die Kinder erkannt werden, heute auch eher erkannt werden. Leider Gottes immer noch so, dass Jungs eher auffallen als Mädchen. Also Mädchen durch die Anpassung fallen immer noch häufig durchs Raster oder eben Frauen auch, ne? Aber wenn das kommt, auch wenn das beim Kind aufkommt, ist es super wichtig, in die Familie zu gucken, ne? Also zu gucken, wo hat es das schon mal gegeben? Und gerade eben, meistens wird es eben durch die Mutter vererbt, auch dahin zu gucken, wo steht die Mutter? An welchem Punkt, ne? Wie war die schulische Laufbahn, berufliche Erfüllung, bin ich am richtigen Platz, wie lebe ich gerade, passt das zu mir? Also das muss aufgearbeitet werden, definitiv, in welcher Form auch immer. Ne? Also ich sage jetzt nicht, man muss irgendwo hingehen, wenn jemand das für sich selber kann, mit Büchern oder was weiß ich, wenn er Tagebuch schreibt, Journaling oder weiß ich nicht. Also jeder darf für sich seinen eigenen Weg finden. Aber es ist trotzdem wichtig hinzuspüren. Genau da, wo man die Kisten eben zugemacht hat, hinzugucken. Und auch nochmal wichtig, Es gibt ja ganz viele, also gerade nicht gelebte Hochbegabung, also wenn man in die Anpassung geht, ne, sich immer kleiner macht, die Energie muss ja irgendwo hin. Ja? Das heißt, wenn ich die in mir zurückhalte, richtet die sich irgendwann gegen mich selbst. Ne? Das kann auch in Form von Depressionen als Beispiel sein. Dann geht jemand regulär in die Therapie, hat eine Depression, bekommt ein Antidepressivum verschrieben, wird dann psychologisch begleitet oder psychotherapeutisch begleitet. Es löst aber nicht das Problem. Ne, das ist das, was du gerade gesagt hast. Man geht an die Themen ran. Es löst es aber nicht, weil nicht das das Problem ist. Die Depression ist da, weil die Hochbegabung nicht gelebt wird, weil die keinen Raum hat, ne, weil die nicht gesehen wird. Also es ist ja für einen Menschen, es ist ja ein grundlegendes Bedürfnis, erkannt zu werden und auch dazu zu gehören, gerade als Kind. Also ich meine, als Erwachsener sind wir eigenständig, ne? Trotzdem wollen wir natürlich zu einer Gruppe gehören, aber als Kind sind wir abhängig davon. Wir sind abhängig davon, zu einer Gruppe dazu zu gehören, weil wir gar nicht lebensfähig sind, ne? Umso kleiner wir sind, natürlich umso weniger. Also da sind schon, ja, A, Schmerzpunkte drin und B ist halt eben wirklich, wie viel Raum gebe ich dem, wenn ich das selber nicht sehen kann. Also wenn ich habe es ja auch nicht sehen können. Ich hätte auch nicht gewusst, ach guck mal, ich müsste eigentlich was machen, was mich mehr fordert oder wo ich einfach mal zeigen kann, was in mir steckt. Das können ja die wenigsten Hochbegabungen in der klassischen Schullaufbahn halt eben nicht. Ne?
Sag mal, wenn jetzt hier so ein, wenn jetzt Hörer dabei sind und Hörerinnen, die sagen, ja, also ich habe ja die Symptome, ne, und mir geht es ja genauso, aber ich bin doch nicht hochbegabt. Wo kann man denn noch mal in einem guten Buch mehr darüber lesen? Hast du da eine Buchempfehlung?
Ja, also es gibt ganz tolle Bücher von der Andrea Backmann. Die hat einmal das Buch, das habe ich hier auch liegen, das Jenseits der Norm, Hochbegabt und Hochsensibel. Das ist echt ein schönes Buch. Dann aber auch das von Andrea Brackmann, ganz normal hochbegabt, Leben als hochbegabter Erwachsener. Da sind auch Fallbeispiele drin, das ist auch echt schön. Dann gibt es, das ist aber eher wie so ein Nachschlagewerk, geht schon ein bisschen mehr in die fachliche Richtung, würde ich sagen. Das ist Hochbegabung, Hochsensibilität, das haben mehrere Autoren geschrieben. Und das aus dem Schattauer Verlag. Und wenn man, sage ich mal, eher so ein ganz leichten Einstieg möchte, gibt es von der Andrea Heinze das Buch Außergewöhnlich Normal. Da deckt sie kurz die Themen Hochsensibilität, Vielbegabung und Hochbegabung. Also da kann man in alles so ein bisschen mal reinschnuppern. Und wenn es speziell um das Thema auch rein Hochsensibilität geht, das war mein erstes Buch, was ich gelesen habe, das war Die Berufung der Hochsensiblen von dem Luca Rohleder. Genau. Also da
Sehr
gibt es
schön.
ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man muss immer nur gucken, wenn jemand schon, sage ich mal, ein bisschen Ahnung hat, kann man auch ein fachliches Buch nehmen, wenn man da offen ist. Man darf aber auch leicht einsteigen. Ne? Also ja. So, dass man sich auch wohlfühlt. Also ich finde, da ist ja auch wieder der Punkt, wenn man sich dann irgendwie so ein Buch nimmt, was schon sehr fachlich aufgesetzt ist und man denkt so, oh Gott, dann da kommt ja wieder dieses Gefühl, bin ich blöd, wenn man das dann nicht sofort versteht. Also das bitte nicht. Einfach mal reinblättern oder mal, ne, wenn man Kindle hat, eine Leseprobe runterladen oder in die Bücherei gehen und einfach mal ein bisschen reinlesen und gucken, was passt jetzt gerade gut, womit kann ich jetzt gerade gut umgehen oder was spricht mich an.
Gut, Nicola, dann kommen wir schon auch zum Ende. Wir haben ja noch eine zweite Folge geplant, ne, zum Thema hochsensibel, hochbegabt. Und vielleicht gehen wir da auch noch mal auf die Scanner-Persönlichkeit ein. Das finde ich nämlich ganz, ganz spannend. Wir haben ganz viele Menschen, die das betrifft, die Scanner-Persönlichkeit. Von daher freue ich mich sehr auf unser
Ja,
nächstes
ich auch.
Gespräch und ich danke dir von ganzem Herzen für das
Ich danke dir von ganzem
interessante,
Herzen.
offene Gespräch.
Ich danke dir von ganzem Herzen. Vielen Dank, schön.
Gerne, Nicola. Und wenn auch du mehr solcher interessante Gäste in meinem Podcast hören möchtest, dann lass gerne ein Abo da. Vielen Dank, dann bis zur nächsten Folge.
Das war Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Vergiss nicht, deine Vergangenheit bestimmt nicht, wer du bist. Abonniere uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.